Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste in nah und fern. Ich grüße euch herzlich auch im Namen meiner Frau, die leider Wochenenddienst hat und deswegen nicht unter uns sein kann, das nächste Mal dann wieder. Lasst uns zu Beginn nochmal gemeinsam kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das du uns geschenkt hast, dass es eine zuverlässige Basis für unser Leben ist. Danke, dass wir es als Grundlage nehmen dürfen, davon lernen dürfen und wir bitten dich auch heute Morgen, dass du uns dein Wort groß machst, dass du mir die rechten Worte schenkst und uns allen offene Herzen zur Aufnahme deines Wortes. Hab Dank dafür. Amen. Es geht heute um einen Text in Apostelgeschichte. Wenn ich euch fragen würde, was eurer Meinung nach das wichtigste Kapitel in Apostelgeschichte ist, würden vielleicht einige sagen, naja, Apostelgeschichte 2, das Kommen des Heiligen Geistes. Sicher richtig. Vielleicht würden andere sagen, Apostelgeschichte 15, das Apostelkonzil. Jemand anders würde vielleicht sagen, die Bekehrung von Paulus, weil die dreimal in Kapitel 9, 22 und 26 ausführlich berichtet wird. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Kandidaten und ich möchte deswegen heute über Apostelgeschichte 21 predigen. Nicht das ganze Kapitel, das ist zu lang, sondern die Verse 18 bis 40. Das Thema, der Herr bereitet seine Kinder auf schwere Zeiten vor, was wir am Beispiel des Paulus sehen. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Titel. Man hätte die Predigt auch überschreiben können. Das zweitwichtigste Ereignis im Leben des Paulus nach seiner Bekehrung. Oder einer der großen Wendepunkte in der Apostelgeschichte, weil ab diesem Abschnitt bis zum Ende der Apostelgeschichte Paulus als Gefangener unterwegs ist. Ein Viertel der Apostelgeschichte handelt davon. Man könnte auch die Predigt überschreiben, Paulus, der Gigant Gottes in Aktion. Und ich hoffe, es gelingt mir ein bisschen etwas von der Begeisterung für diesen Text rüberzubringen, wie wir sehen, wie Paulus hier handelt und agiert. Wir wollen den Text zunächst im Zusammenhang betrachten und dann die drei Hauptabschnitte nacheinander gemeinsam durchgehen. Das Treffen mit der Jerusalemer Gemeinde in den Versen 18 bis 25, der Aufruhr im Tempel ab Vers 26 und dann schließlich die Gefangennahme des Paulus in den restlichen Versen. Schauen wir also uns zunächst den Zusammenhang an. In Vers 17 von Apostelgeschichte 21 beendet Paulus seine dritte Missionsreise, die ungefähr in den Jahren 53 bis 57 stattfand. Paulus war 4 Jahre unterwegs, davon 3 Jahre allein in Ephesus und kommt jetzt zurück und geht nach Jerusalem. An einer Stelle sagt er, er möchte, wenn möglich, vor Pfingsten in Jerusalem sein. Das ist insgesamt sein 5., aber auch nach unserem Wissen sein letzter Besuch in Jerusalem, der 5. nach seiner Bekehrung. Er war direkt nach der Bekehrung zum Zeugnis in Jerusalem, wo die Gläubigen damals Angst hatten, mit ihm in Kontakt zu treten, weil sie der Sache nicht so getraut haben, dass Paulus wirklich, damals hieß er noch Saulus, gläubig geworden ist und sie hatten Angst, festgenommen zu werden. In Kapitel 11 kommt Paulus dann mit einer Gruppe von Gläubigen nach Jerusalem, um eine Kollekte für die Armen in Jerusalem zu bringen. In Apostelgeschichte 15 ist er zum Apostelkonzil da. Am Ende der zweiten Missionsreise in Kapitel 18 kommt er zum 4. Mal und jetzt in unserem Text ab Vers 18 zum 5. Mal nach Jerusalem am Ende der dritten Missionsreise. Und dieser Abschnitt, Kapitel 21, Verse 18 bis 40 ist ein Schlüsselabschnitt und ein Wendepunkt in der Apostelgeschichte. Bisher haben wir Paulus erlebt auf 3 Missionsreisen als freier Mann, wie er von Ort zu Ort zieht, Gemeinden gründet, durch ihn Gott Erweckung wirkt. Es kommen viele Menschen zum Glauben, es gibt viel Opposition. Aber ab jetzt, von Kapitel 21 bis zum Ende, Kapitel 28, ist Paulus nur noch Gefangener mit 3 Stationen. Zunächst hier in Jerusalem, dann später in Caesarea und schließlich in Rom. 25% oder ein Viertel der Apostelgeschichte macht das aus, rein von der Quantität, was auch ein bisschen etwas über die Bedeutung dieser Kapitel sagt. Und manche Theologen haben das so genannt, das war die 4. Missionsreise des Paulus, die Reise nach Rom als Gefangener. Dabei wurde diese Gefangenschaft, die hier in Apostelgeschichte 21 passiert, mehrfach angekündigt. Man könnte sich fragen, ja, warum eigentlich? Paulus war doch Opposition gewohnt. Er war zum Beispiel in Philippi unschuldig im Gefängnis. In Ephesus gab es einen Aufstand wegen ihm. Er wurde einmal gesteinigt und kam mit knapper Not mit seinem Leben davon. Nein, die Verfolgungssituation für Paulus ist nicht neu. Trotzdem hat Gott Paulus darauf vorbereitet und ihm das mehrfach ankündigen lassen. Zum Beispiel zuvor in Kapitel 20, in den Versen 22 bis 23. Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Bande und Drangsale auf mich warten. Die anderen Stellen habe ich an die Wand geworfen. Es ist mehrfach, dass Gott Paulus ausdrücklich warnt, pass auf, du gehst nach Jerusalem und dort wird was Schlimmes und Gravierendes passieren. Obwohl Paulus Verfolgung ja gewohnt war. Gott bereitet Paulus also extra vor, obwohl das für ihn sozusagen salopp ausgedrückt das tägliche Brot war. Man könnte auch sagen, es ist eine Geschichte, wie der Mensch denkt und Gott lenkt. Paulus wollte vor Pfingsten in Jerusalem sein, er hat es als Zwischenstation gesehen, er wollte später weiterreisen nach Rom und nach Rom sollte er gehen, aber nicht so, wie er sich das wahrscheinlich vorgestellt hat. Der Zusammenhang ist also Verfolgung, Verfolgung von Christen. Wir haben in dem Eingangstext gelesen, 2. Timotheus 3, Vers 12, alle, aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden, hat Paulus später geschrieben. Schon der Herr Jesus hat gesagt in Johannes 15, Vers 20, wenn sie mich verfolgen, werden sie auch euch verfolgen. Der Zusammenhang ist also eine Geschichte der Verfolgung. Man könnte sagen, Apostelgeschichte ist das Buch der ersten Christenverfolgungen. Und ich habe mal hier ganz kurz ausgeführt, was wir über Verfolgung in Apostelgeschichte sehen. Es gibt nicht weniger als 14 Vorfälle von Kapitel 4 bis Kapitel 19, also bis kurz vor unserem heutigen Abschnitt, in einem Zeitraum von weniger als 30 Jahren. 14 Vorfälle der Christenverfolgung in 15 Kapiteln. Das heißt, fast in jedem Kapitel kommt das vor. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Wenn sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Ich habe mich gefragt, wann hat es die letzte Christenverfolgung in meinem Ort gegeben? Oder hier in Riedlingen? Eigentlich ist es keine normale Situation. Wir wissen, Apostelgeschichte war nichts Besonderes. Apostelgeschichte als Geschichte der Christenverfolgung, es ging weiter. Später im Römischen Reich, nach dem Ende der Apostelgeschichte. Bis Anfang des 4. Jahrhunderts, als das Christentum endlich eine tolerierte Religion wurde, gab es 10 grausame Wellen der Christenverfolgung. Es ist dokumentiert. Jeder Schüler der Kirchengeschichte wird es leicht erfahren und davon lernen. Und selbst später, nachdem am Ende des 4. Jahrhunderts das Christentum dann zur Staatsreligion wurde und sich rapide gewandelt hat, auch in seinem Machtdenken und Machtanspruch, als das Papsttum aufkam und so weiter, dann war es diese offizielle Kirche, die sehr häufig im Lauf der Kirchengeschichte die wahren Gläubigen verfolgt hat. Auch die Kirchengeschichte ist zum großen Teil eine Geschichte der Christenverfolgung. Wenn wir die Welt heute anschauen, in sehr vielen muslimischen Ländern, in anderen Ländern dieser Welt, vor allem der Dritten Welt oder der sogenannten Dritten Welt, ist Christenverfolgung für die Gemeinden der traurige Alltag. Warum bei uns nicht? Eigentlich müssen wir zugeben, dass nach dem Zeugnis der Schrift und der Kirchengeschichte wir mit unserem Frieden und unserer Ruhe in einer abnormalen Situation leben. Liegt es daran, dass wir vielleicht zu still sind, zu angepasst, zu weltlich, zu bequem, zu satt, zu selbstzufrieden, zu untätig oder auch einfach nur zu ungehorsam gegenüber dem Missionsbefehl Jesu? Ich komme später nochmal darauf zurück. Lasst uns nun den Text betrachten, der Reihe nach, zunächst die Verse 18 bis 25, wo wir das Treffen mit der Jerusalemer Gemeindeleitung anschauen. Apostelgeschichte 21, Verse 18 bis 25. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten kamen dahin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber, als sie es hörten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm: Du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind. Und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose lehrst und sagtest, sie sollen weder die Kinder beschneiden noch nach den Gebräuchen wandeln. Was nun? Jedenfalls werden sie hören, dass du gekommen bist. Tu nun dies, was wir dir sagen. Wir haben 4 Männer, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Diese nimm zu dir und reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie das Haupt scheren lassen. Und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden ist, sondern dass du selbst auch zum Gesetz stehst und es befolgst. Was aber die Gläubigen aus den Nationen betrifft, so haben wir geschrieben und verfügt, dass sie sich sowohl vor dem Götzenopfer als auch vor Blut und Erstickten und Unzucht hüten sollen. Das war wirklich ein denkwürdiges Treffen im Haus des Jakobus. Liebe Geschwister, liebe Gäste, ich wäre da sehr, sehr gerne dabei gewesen. Vielleicht war das eines der erfolgreichsten Gemeindeleitungstreffen in der ganzen Kirchengeschichte. Paulus versammelt sich mit Jakobus, Paulus und seine Begleiter, die auch von der dritten Missionsreise mitbekommen haben, auf der einen Seite, und Jakobus und die Ältesten der Jerusalemer Gemeinde auf der anderen Seite. Es fängt damit an, dass zunächst Paulus überwältigend gute Nachrichten weiter erzählt. Damals gab es noch kein Internet, kein Telefon, kein WhatsApp und so weiter. Also wussten die Jerusalemer Christen noch nicht, wie es denn Paulus in den vier Jahren ergangen ist. Und Paulus berichtet ausführlichst von der dritten Missionsreise, heißt es hier. Und da Lukas ja gerade eben in den Kapiteln davor auch darüber berichtet hat, macht es keinen Sinn, dass er das jetzt nochmal alles wiederholt. Paulus war in Antiochien, Galatien, Phrygien, 3 der 4 Jahre in Ephesus, in Mazedonien, Troas, Milet, Tyrus und dann auf dem Weg nach Jerusalem auch in Caesarea. Überall haben sie Gemeinden gegründet, Menschen sind zum Glauben gekommen oder sie haben Gläubige, die es bereits gab, im Glauben gestärkt. Eine überwältigende, gute Nachricht. Die Apostel waren begeistert. Sie waren froh, die Ältesten. Ich glaube, wir haben viel zu selten Gemeindeleitungssitzungen mit solch guten Nachrichten, wo Missionare kommen und von großer Erweckung berichten. Deswegen, ich wäre gern da dabei gewesen. Aber das ist noch nicht genug der guten Nachrichten. Es geht weiter. Die zweite gute Nachricht, die jetzt nicht ausdrücklich im Text erwähnt ist, aber die sehr gut von mehreren anderen Stellen bezeugt ist, dass Paulus nicht nur mit guten Nachrichten, sondern auch mit einem vollen Geldbeutel nach Jerusalem gekommen ist. Er hat nämlich unter den Gläubigen in den Orten, die er besucht hat, für die armen Christen in Jerusalem Geld gesammelt. Er hat ihnen eine große Kollekte mitgebracht und es war ein Teil des Grundes, warum ein ganzes Team von Mitarbeitern mit ihm gereist ist. Es waren Abgesandte der Gemeinden, die Spenden offiziell nach Jerusalem geschickt haben. Gemeinden hatte ein oder zwei Abgeordnete und es war gleichzeitig auch die Wachen unterwegs im Fall eines Überfalls, dass das nicht so einfach geklaut werden konnte. Später in Kapitel 24 beim Verhör des Felix sagt Paulus in Vers 17, nach mehreren Jahren aber, also nach den Jahren der dritten Missionsreise, kam ich her, hier nach Jerusalem, um Almosen für meine Nation und Opfer darzubringen. Es gibt noch andere Stellen, die ich hier angeführt habe am Beamer, wo das ganz eindeutig ist, dass Paulus mit einer großen Kollekte nach Jerusalem kam, als Zeichen des Dankes, als Unterstützung für die armen Glaubensgeschwister dort. Zweite hervorragend gute Nachricht. Ja, nicht genug der guten Nachrichten. Es ging weiter. Die dritte überwältigende gute Nachricht. Jetzt ist Jakobus an der Reihe. Jakobus war ja damals der Leiter der Jerusalemer Gemeinde, nachdem durch Herodes Agrippa den Ersten eine große Verfolgung entstand und dann zum Beispiel Jakobus der Apostel getötet wurde und Petrus, Kapitel 11, Vers 27, an einen anderen Ort ging. Und Jakobus, der Halbbruder Jesu, der auch beim Apostelkonzil in Jerusalem in Kapitel 15 federführend war und von dem wir den Jakobusbrief überliefert haben, war dann der unbestrittene Leiter der Gemeinde. Jetzt ist er dran. Auch er berichtet von Erweckung. Wie viele tausende Juden zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind. Im griechischen Text hier heißt es Myriades, das bedeutet buchstäblich Zehntausende. Also die Gemeinde in Jerusalem war numerisch, wenn nicht materiell, aber numerisch sehr stark. Trotz der Tatsache, dass die ursprünglichen 12 Apostel nicht mehr da waren. Geflohen auf Missionsreise, oder tot. Auch ein Stephanus, der die Juden so überzeugend evangelisieren konnte, war nicht mehr da. Trotzdem hat Gott weiter Erweckung geschenkt. 27 Jahre nach Pfingsten. Zehntausende Juden sind zum Glauben gekommen. Ich glaube, das muss ein Jubelmeeting gewesen sein. Ich bin sicher, auch Paulus war überrascht, dass das Wachstum der Gemeinde in Jerusalem so erfolgreich weiterging. Und umgekehrt, die Geschwister in Jerusalem waren begeistert, dass Paulus auch auf der dritten Missionsreise so einen fruchtbaren Dienst tun konnte. Jetzt ist aber der Fokus im Text ein anderer. Es geht um eine proaktive Problemlösung. In den Versen 21 bis 25, wir haben das gelesen, Paulus ist jetzt in Jerusalem, als bekannter Mann wird es nicht verborgen bleiben und es gibt Gerüchte, dass Paulus die Juden lehrt, dass sie vom Gesetz abfallen können, sollen, dürfen. Nun, das ist ein komplett anderes Thema wie Apostelgeschichte 15. Ihr erinnert euch vielleicht, Apostelgeschichte 15, auf dem Apostelkonzil geht es um die Frage, was müssen Nichtjuden, also Heiden, wenn sie sich bekehren, tun, um richtige Christen zu werden? Müssen sie auch beschnitten werden? Müssen sie auch das ganze alttestamentliche Gesetz halten? Und die klare Antwort auf dem Apostelkonzil war nein, sondern sie müssen nur vier Bedingungen erfüllen, die hier in den Versen nochmal wiederholt werden. Hier in unserem Abschnitt geht es um eine ganz andere theologische Frage. Die Gemeinde Jesu in Apostelgeschichte hat natürlich unter den Juden angefangen, aber Gott hat auch aus den Heiden, und zwar immer mehr, in immer größerer Zahl, auch Menschen zu sich gerufen, sodass der Prozentsatz der Heidenchristen in der Gemeinde stetig gewachsen ist. Und das brachte die Judenchristen unter Druck. Und die Frage war jetzt, wie leben die Heidenchristen und die Judenchristen zusammen? Die Frage für die Heidenchristen war geklärt. Jetzt ist aber die Frage für die Judenchristen, müssen die sich dann noch an das Gesetz halten, sollen, dürfen, können oder können die einfach das Alte Testament vergessen? Sollen sie ihre Kinder noch beschneiden und so weiter und so fort? Und das ist der Punkt hier. Paulus sagt an anderer Stelle, er ist den Juden ein Jude geworden. Paulus hatte keinen Zweifel dran, dass die Juden die alttestamentlichen Gebräuche nicht aufgeben mussten, um echte Christen zu sein. Und das ist das Thema hier. So macht Jakobus einen Vorschlag, wie Paulus ohne jeden Zweifel in aller Öffentlichkeit beweisen kann, dass er die Juden nicht den Abfall vom Gesetz lehrt. Das war ein guter Zug, die Weisheit einer Gemeindeleitung, die proaktiv Probleme lösen will. Denn es ist niemand geholfen, wenn Probleme einfach unter den Teppich gekehrt werden. Warum hat Paulus das dann einfach so gemacht? Es gibt gar keine Diskussion darüber. Paulus hat das befolgt, ohne Wenn und Aber. Zum einen hat er sich Jakobus und der Leitung in Jerusalem unterworfen. Und zum zweiten, wie ich schon ausgeführt habe, war es für Paulus kein Problem, den Juden ein Jude zu sein, um die Juden zu gewinnen. Paulus hatte ein Herz für die Juden. Er wollte, dass möglichst viele Jesus als ihren Messias erkennen, der im Alten Bund schon lange angekündigt war. Und es hat ihm im Herzen wehgetan, dass so viele das nicht gesehen, Jesus nicht anerkannt haben. Deswegen befolgt er das ohne Probleme, ohne Wenn und Aber. Kommen wir nun zum zweiten Teil, zu den Versen 26 bis 32, zu dem Aufruhr im Tempel. Da nahm Paulus die Männer zu sich und nachdem er sich am folgenden Tag gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht war. Als sie aber 7 Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel und brachten die ganze Volksmenge in Aufregung und legten die Hände an ihn und schrien: Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der überall lehrt, gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte verunreinigt. Denn sie hatten vorher den Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen und sie meinten, dass Paulus ihn in den Tempel geführt habe. Und die ganze Stadt kam in Bewegung und es entstand ein Zusammenlauf des Volkes und sie ergriffen Paulus und schleppten ihn aus dem Tempel und sogleich wurden die Türen geschlossen. Während sie ihn aber zu töten suchten, kamen die Obersten aus der Schar die Anzeige, dass ganz Jerusalem in Aufregung sei. Deren nahmen sofort Soldaten und Hauptleute mit und lief zu ihnen hinab. Als sie aber den Obersten und die Kriegsknechte sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Paulus ist der Grund für einen Aufruhr im Tempel. Es ist, man kann es nicht anders sagen, eine absolute Ironie, dass Paulus, der Mann, der gerade dabei ist, öffentlich zu beweisen, dass er loyal zum Gesetz steht, beschuldigt wird, das Gesetz zu übertreten, den Tempel zu entweihen und so weiter. Also Paulus hat sich dem Vorschlag des Jakobus gebeugt, hat diese Prozedur mit den vier Männern durchgemacht und war dann kurz vor Ende im Tempel und wurde von den Juden gesehen, die ihm wahrscheinlich auch schon in Ephesus kurz davor Probleme bereitet haben, wo es ebenfalls einen Aufruhr gab gegen die Christen. Also alles verläuft eigentlich planmäßig, bis diese Juden aus Asien Paulus erkennen, ihn ergreifen und einen Aufruhr starten. Vers 28 und 29 bringen die vier Vorwürfe gegen Paulus. Er lehrt erstens gegen das jüdische Volk. Das Gegenteil war ja richtig. Er kam mit einer Kollekte nach Jerusalem und er hat gerade in dem Naziräergelübde der vier Männer sich beteiligt. Er hat bewiesen, dass er nicht gegen das Gesetz ist und gegen das jüdische Volk. Er lehrt gegen den Tempel. Das war auch ein Vorwurf, der in Kapitel 6 dem Stephanus gemacht wurde. Und, das ist der Höhepunkt und eigentlich das Schlimmste, er würde Heiden, also Nichtjuden, in den inneren Tempelbezirk bringen. Und das war strengstens verboten. Es gab im Tempel auch einen Bereich, der Vorhof der Heiden, wo Nichtjuden, auch römische Soldaten, wer auch immer wollte, rein durfte, um auch dort Gott anzubeten. Aber der innere Tempelbezirk war den Juden vorbehalten. Und mit diesem Vorwurf, dass er Nichtjuden in den inneren Tempelbezirk reingebracht hat, war jetzt natürlich die Drohung nahe, dass ihn das gleiche Schicksal wie Stephanus ereilen würde. Das war nicht irgendeine kleine Beleidigung, sondern das waren Vorwürfe, die die Todesstrafe verdient haben. Wir kennen den Trophimus, um den es geht hier aus Apostelgeschichte 20, Vers 4 und 2. Timotheus 4, Vers 20, wo Paulus schreibt, ich ließ Trophimus krank zurück in Milet. Paulus hat ihn aber mit Sicherheit nicht in den inneren Tempelbezirk gebracht, sonst hätten sie da ja sofort den Trophimus attackiert und rausgeschleppt, aber der war gar nicht da. Welch tragische Ironie. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo Paulus öffentlich seine Loyalität zum Gesetz beweisen will, wird er vom Gegenteil beschuldigt. Also startet der Aufruhr mit völlig falschen Anschuldigungen. Und das ist etwas, was wir immer und immer und immer wieder sehen. Falsche Anschuldigungen gegen Christen. Im Lauf der Kirchengeschichte ist es den wahren Gläubigen leider immer und immer wieder passiert. Der Hass gegen Christen interessiert sich einen Dreck für die Wahrheit. In Vers 30 weitet sich dann der Aufruhr auf die ganze Stadt aus. Sowas passiert ja nicht alle Tage, dass jemand versucht, einen Nichtjuden in den inneren Tempelbezirk reinzubringen. Und die Leute kommen angelaufen und Jerusalem war ja gerade, da war ja das Pfingstfest, das heißt, es gab auch sehr, sehr viele Juden aus dem ganzen Römischen Reich, die wie Paulus zu Pfingsten nach Jerusalem kamen. Und was passiert? Sie packen Paulus, bringen ihn raus aus dem inneren Tempelbezirk, die Türen werden geschlossen, die Türen zwischen dem inneren und äußeren Tempelbezirk, damit der innere Tempelbereich nicht entweiht wird. Also der Vorhof der Frauen, der Vorhof der Männer und dann der ganz innere Bezirk, wo die Opfer dargebracht wurden und so weiter. Jetzt wird es ziemlich ungemütlich für Paulus. Paulus wird nun verprügelt. Sie suchten ihn zu töten, heißt es in Vers 31 und in Vers 32. Als die Soldaten kamen, hörten sie auf, ihn zu schlagen. Ich weiß nicht, wie viele von uns sich ohne Probleme für Jesus verprügeln lassen würden. Ich denke, manch einer wäre vielleicht doch lieber still. Und wir müssen uns alle prüfen, wie treu wir da dem Herrn sind. Und um darzulegen, wie die Situation genau war, habe ich noch ein Schaubild mitgebracht. Ihr seht hier den Tempelbezirk, eine Skizze und auch oben links rot eingerahmt die Burg Antonia. Das war ein römisches Militärlager. Es gab eine Treppe von der Burg Antonia in den äußeren Tempelbereich und das war genau die Treppe, wo die Soldaten dann runtergestürmt kamen. Und irgendwo in dem äußeren Tempelbezirk, was hier Court of Gentiles heißt, hat sich also Paulus und ein großer Teil der Menschenmenge befunden. Und wir haben sogar Inschriften, es sind zwei solche Blöcke erhalten. Eins davon kann man in Istanbul in einem Museum bewundern, wo in griechischer Schrift unmissverständlich dasteht, kein Andersgebürtiger, also kein Nichtjude, darf in das Heiligtum umgehende Absperrung eintreten. Wer dabei ergriffen wird, wird sich selbst die Folge zuschreiben müssen, den Tod. Das ist die wortwörtliche Übersetzung dieser griechischen Inschrift. Es war also ohne jeden Zweifel bekannt. Sowas konnte nicht aus Versehen passieren, dass plötzlich versehentlich ein Nichtjude in Tempel reinmarschiert. Das war bekannt. Es gab die Steininschriften. Sogar die römischen Soldaten haben sich daran gehalten. Das war keine Frage. Wie geht es weiter? Der römische Tribun greift ein. Wir kennen seinen Namen aus Kapitel 23, Vers 26. Er heißt Claudius Lysias. Er war der Befehlshaber dieser Kaserne. Im Griechischen wird er Chiliarch genannt. Das bedeutet ein Oberst von 1000 Soldaten. Also mit anderen Worten, er hatte 10 Zenturione unter sich, 10 Befehlshaber mit je 100 Soldaten. Als er merkt, was los ist, als er den Aufruhr bemerkt, eilt er sofort mit einer kleinen Armee zum Ort des Geschehens in den äußeren Tempelbezirk. Und das Wort für Zenturion ist hier im griechischen Text in der Mehrzahl. Das bedeutet, er hatte also mindestens 2 Zenturione und mindestens 200 Soldaten bei sich, eventuell sogar deutlich mehr, vielleicht 300, 400. Und aus Angst vor dieser römischen Militärmacht, vor den Soldaten, unterbrechen die Anführer des Tumults sofort das Verprügeln des Paulus. Wahrscheinlich war er aber zu diesem Zeitpunkt schon übel zugerichtet. Es ist interessant, dass hier das römische Militär sozusagen das Leben des Paulus rettet. Eigentlich ging es dem Commander gar nicht um den Paulus, es ging um die öffentliche Ordnung. Die musste mit allen Mitteln wiederhergestellt werden. Und dass er dabei Paulus das Leben rettet, war nicht beabsichtigt, das war ein nettes Nebenprodukt. Man könnte sagen, wieder mal ein Happy End für Paulus. Er ist gerade noch mal so davongekommen, wie schon so oft auf den 3 Missionsreisen vorher. Aber ich kann euch verraten, der Höhepunkt der Geschichte, der kommt erst noch, nämlich in dem letzten Teil. Und den wollen wir uns jetzt anschauen. Die Gefangennahme des Paulus. Ich lese dazu die Verse 33 bis 40. Dann näherte sich der Oberst, ergriff ihn und befahl, ihn mit 2 Ketten zu fesseln und erkundigte sich, wer er denn sei und was er getan habe. Die einen aber riefen dies, die anderen jenes in der Volksmenge. Da er aber wegen des Tumultes nichts Gewisses erfahren konnte, befahl er, ihn in das Lager zu führen. Als er aber an die Stufen kam, geschah es, dass er wegen der Gewalt des Volkes von den Soldaten getragen wurde. Denn die Menge des Volkes folgte und schrie, hinweg mit ihm! Und als Paulus eben in das Lager hineingebracht werden sollte, spricht er zu dem Obersten, ist es mir erlaubt, dir etwas zu sagen? Er aber sprach, verstehst du Griechisch? Du bist also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen eine Empörung gemacht und die 4000 Mann Sikarier in die Wüste hinausgeführt hat? Paulus aber sprach, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Zilizien. Ich bitte dich daher, erlaube mir, zu dem Volk zu reden. Als er es aber erlaubt hatte, winkte Paulus auf den Stufen stehendem Volk mit der Hand. Nachdem aber eine große Stille eingetreten war, redete er sie in hebräischer Mundart an. Und dann kommt seine Rede in Kapitel 22, die wir aus Zeitgründen natürlich heute nicht mehr betrachten können. Als vermeintlicher Verursacher des Aufruhrs wird Paulus sofort in Ketten gelegt. Damit erfüllt sich die Prophetie des Agabus aus Kapitel 21, Verse 10 und 11. Und ab jetzt, bis zum Ende der Apostelgeschichte, ist Paulus ein Gefangener. Und die zwei Ketten, die hier ausdrücklich erwähnt werden, die bedeuten entweder Ketten für Hände und Füße oder, was genauso möglich und gang und gäbe war, dass Paulus einfach an einen Soldaten links und an einen Soldaten rechts von ihm gekettet wurde, dass sein Entkommen einfach nicht möglich war. Vor Ort versucht Claudius Lysias zunächst herauszufinden, was denn der Grund für diesen Aufruhr ist, aber anstatt klarer Anschuldigungen gibt es nur Geschrei und Chaos. Da entschließt sich der Tribun für Plan B, und will Paulus in der römischen Garnison verhören, notfalls auch mit Hilfe der damals nicht unüblichen Foltermethoden. Das scheint aber jetzt seltsamerweise den Mob noch wütender zu machen. Die römischen Soldaten nehmen der aufgebrachten Menge den Verbrecher weg, den sie ihrer Meinung nach rechtmäßig töten durften. Er hat gegen ihr Gesetz verstoßen. Sie haben es als ihr Recht empfunden, Paulus zu steinigen. Und wir haben die Inschrift gesehen, das wurde in anderen Fällen auch tatsächlich gemacht. Es kommt zu tumultartigen Szenen. Paulus muss sogar weggetragen werden. Und es ist nicht ganz klar, wir hätten gerne einen Filmausschnitt von dieser Szene, ob das war, weil Paulus schon so übel zugerichtet war, dass er kaum selber sich auf den Beinen halten konnte, oder ob die Aufrührer die Soldaten so bedrängt haben, dass es gefährlich war. Vielleicht sogar beides, wir wissen es nicht genau. Und wo Paulus weggetragen wird, folgt die Volksmenge den Soldaten bis zur Treppe, wo es zur Burg Antonia geht, der römischen Garnison. Paulus wird hinaufgetragen, bevor er aber in der Garnison verschwindet, schreit das Volk, er muss weg, wie sie bei Jesus geschrien haben in Lukas 23, Vers 18. Und Paulus greift ein. Das ist für mich ein Höhepunkt der Geschichte. Wir sehen hier den Mut des Paulus zu einer guten Gelegenheit. Und jetzt müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Wären wir Paulus gewesen in dieser Situation, gerade eben krankenhausreif geschlagen, gerade noch so gerettet, wie hätten wir uns verhalten? Welche Optionen hätte Paulus gehabt hier? Nun, die erste Option ist vielleicht eine Option des Übermutes, dass er den jüdischen Aufrührern die lange Nase zeigt und sagt, Ätsch, Bätsch, ich bin euch nochmal entkommen. Pech gehabt. Wollt es nochmal probieren? Kommt doch, probiert's. Er hätte sie verhöhnen und reizen können. Als Christ macht man sowas nicht, aber das wäre eine Option gewesen. Und er hätte sicherlich seinen Spaß dabei gehabt, wenn er es gemacht hätte. Die zweite Option wäre einfach nur wehleidig, sich selbst zu mitleiden. Ich habe Kopfschmerzen, mir tut alles weh, ich blute hier und da. Es ist ja so schlimm, Christ zu sein. Er hat sich nicht bemitleidet. Die dritte Option, Gott anzuklagen. Lieber Gott, warum hast du das zugelassen? Ich war 4 Jahre für dich unterwegs, ich habe Spenden für deine Kinder gesammelt hier in Jerusalem und als Dank dafür werde ich jetzt halt totgeschlagen. Auch das hat er nicht gemacht. Er hat Gott nicht angeklagt. Eine weitere Option wäre gewesen, dass er bitter gegenüber den Glaubensgeschwistern vor Ort geworden wäre. Wo waren sie denn, die vielen Zehntausende von Gläubigen, von denen Jakobus berichtet hat, die zum Glauben kamen? Wir lesen keine Silbe von auch nur einem, der sich für Paulus eingesetzt hat. Oder er hätte auch einfach selbstzentriert sagen können, puh, das ging gerade nochmal gut. Ich glaube, wir können, wenn wir uns in diese Szene reinversetzen, wir sind halb verprügelt auf der Treppe, werden jetzt von den römischen Soldaten weggebracht, den Mut des Paulus kaum unterschätzen können, was Paulus hier macht. Stattdessen hat Paulus eine komplett andere Perspektive. Er ergreift mutig die Gelegenheit zum Zeugnis. Er sieht die tobende Volksmenge, die Bibel berichtet ja, dass sogar aus der ganzen Stadt Leute angerannt kamen. So eine große Volksmenge, was für eine Gelegenheit. So eine Gelegenheit bekomme ich nie wieder. Er spricht den Tribun an und der Tribun, den er in Griechisch anspricht, ist überrascht. Du kannst Griechisch? Es war für ihn ein Tiefschlag. Claudius Lysias hat wahrscheinlich gedacht, er hat gerade einen dicken Fisch gefangen, diesen ägyptischen Terroristen, der vor 3 Jahren schon mal da war. Und jetzt ist er das gar nicht. Was für eine Pleite. Wer bist du denn? Und Paulus sagt, ja, ich bin nicht der ägyptische Terrorist. Ich bin ein Jude aus Tarsus, kein Umstürzler. Und er bittet den Claudius Lysias, dass er zum Volk sprechen kann. Dieser ägyptische Terrorist, von dem berichtet auch der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus. Er hat 3 Jahre zuvor, im Jahr 54, einige Juden um sich gesammelt. Er war ein falscher oder gab sich als Prophet aus, war ein falscher Prophet, stammte aus Ägypten, gewann eine große Anhängerschaft. Mit seinen Anhängern ging er dann nach Jerusalem auf den Ölberg und behauptete, so berichtet Josephus, dass auf seinen Befehl hin die Mauern Jerusalems einstürzen würden, wie im Alten Testament die Mauern Jerichos. Dann würde er gegen die Römer kämpfen und sie besiegen und dann als König über Israel herrschen. Aber die Geschichte lief anders damals, 54 nach Christus, die Römer waren auf Zack, die waren gut organisiert. Es war auch mit ein Grund, warum es hier eine Garnison mit 1000 Soldaten gab, das war nicht grundlos. Die haben den Aufstand blutig niedergeschlagen, mehrere hundert getötet und verhaftet. Allerdings ist der ägyptische Anführer entkommen. Und das war der Grund, warum er gedacht hat, jetzt ist er wieder da. Also Paulus ist nicht dieser ägyptische Terrorist. Und Claudius Lysias erlaubt Paulus daraufhin, die Menschenmenge zu adressieren. Lasst uns das zum Schluss nochmal auf der Zunge zergehen. Diese Einstellung des Paulus halte ich für absolut gigantisch. Er war nicht um seine Gesundheit besorgt, seine vielen Verletzungen. Er hat nicht nach einem Arzt gerufen, nach Lukas. Er war nicht besorgt über seine Gefangennahme oder auch jetzt die anstehende Zeit des Gefängnisses. Es war bekannt, dass die Römer nicht zimperlich waren. Ein Verhör stand bevor. Das heißt, er war unmittelbar vor einem Folterverhör stand er. Vielleicht ein langwieriger Prozess. Paulus war nicht um all das bekümmert, sondern er war zuallererst bekümmert um die vielen Menschen, die da unten stehen, die in Unwissenheit toben, ihn umbringen wollen, und versucht, ihnen in dem Kapitel 22 dann ein Zeugnis zu geben. Und ironischerweise darf er das tun mit dem vollen Schutz von mindestens 200 römischen Soldaten. Ist das nicht auch ein Stück Ironie? Was wir davon lernen können, leider die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, deswegen möchte ich das ganz kurz zusammenfassen. Zum einen, dass Gott uns wie Paulus auf schwere Zeiten vorbereitet. Paulus wurde es angekündigt, Jesus hat es uns angekündigt. Christenverfolgung müssen auch wir ernst nehmen. Wenn wir heute nicht und schon jahrelang nicht verfolgt werden, dann ist das die Ausnahme. Es ist nicht normal, wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, in die Kirchengeschichte und in das Schicksal vieler Glaubensgeschwister heute in anderen Ländern. Alle aber, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Zweitens, Christenverfolgung beginnt oft mit falschen Anschuldigungen, bis heute, weil man meistens sonst nichts an den Christen findet, um sie zu fangen, werden Lügen verbreitet. Deswegen hat Gott uns ja im 9. Gebot gesagt, du sollst nicht falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Also all die Christenverfolger brechen genau dieses Gebot Gottes, damit der Charakter und der Ruf von Menschen nicht unnötig zerstört wird. Man redet ja deswegen nicht umsonst auch von Rufmord. Drittens, der Herr rettet oft auf unerwartete Weise. Nicht die vielen 10.000 Gläubige eilen Paulus zur Hilfe und klären die Situation, sondern die römische Armee rettet Paulus aus der Hand des tobenden Mobs. Als nächstes, Christen haben nichts mit Terroristen und Verbrechern zu tun. Wenn solche Assoziationen gemacht werden, dann muss es eine Verwechslung sein, wie hier. Verfolgung und Zeugnis gehören zusammen. Sie sind zwei Seiten derselben Münze. Und wir müssen uns hier fragen, anhand des Beispiels von Paulus, den man, wie ich eingangs gesagt habe, als Gigant Gottes bezeichnen kann, ob wir auch nur ansatzweise denselben Eifer wie Paulus haben, ein Zeuge für Jesus zu sein. Gerade Paulus ist ja ein Musterbeispiel dafür, dass der Lauf des Evangeliums nicht von äußeren Umständen abhängt. Wir müssen, wie Paulus, Mut zeigen, unseren Herrn zu bezeugen. Und dann zum Schluss nochmal diese Szene am Ende des Kapitels, die mir so deutlich, so klar, so vorbildhaft geworden ist. Wie hätten wir reagiert anstelle des Paulus? Oder wie reagieren wir heute in kritischen Entscheidungssituationen? Sind wir wehleidig, selbstzentriert? Klagen wir Gott an oder die Geschwister? Oder, wenn wir Glück haben, in Anführungsstrichen, verhöhnen wir andere? Lasst uns jede Gelegenheit als Gelegenheit zum Zeugnis ergreifen und die Menschen so sehen, wie Paulus sie gesehen hat, mit den Augen Gottes, als Menschen, die verloren gehen, wo es jede Gelegenheit und jedes Opfer wert ist, ein Zeugnis zu sein. Für mich ist Paulus hier ein gigantisches Beispiel einer der Titanen Gottes, wie er sich in dieser Situation verhält und geistesgegenwärtig hier handelt und ein Zeugnis ist. Wir haben in der Einführung gesehen, es geht um Christenverfolgung und wir sind als Zusammenfassung dann die drei Hauptabschnitte durchgegangen. Ich hoffe, dass der eine oder andere von uns nun versteht, warum für mich das ein ganz, ganz wichtiges und begeisterndes Kapitel ist. Nicht nur wegen der fantastischen Gemeindeleitungssitzung, die ein Erfolg nach dem anderen verkünden konnte, sondern auch wegen dem, was anschließend passiert ist und weil dieses einer der großen Wendepunkte im Leben des Paulus ist, ab jetzt für den Rest der Apostelgeschichte, für 25% ist er Gefangener. Amen.